Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Carsten Samuli. Viel Spaß!
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast Episode 168. Ich bin Gabriel, mache diesen Podcast hier seit 2018. Ich sitze hier gerade in meinem wunderschönen kleinen Büro zu Hause und freue mich, dass wir so wie jeden Freitag auch heute wieder eine neue Folge am Start haben. Und ich bin ganz happy, dass mein heutiger Gast sich die Zeit genommen hat. Viele werden ihn kennen. Er beschäftigt sich wissenschaftlich mit neuer Arbeit und forscht an dem Thema und stellt auch die Frage, welchen Nutzen kann New Work jetzt eigentlich leisten, um sowohl uns als Menschen zu bestärken am Ende, ja, das ist ja auch die Ursprungsidee, aber auch Unternehmen erfolgreich zu machen. Und da hat er ein Buch drüber geschrieben, New Work Dystopia heißt das. Ist also eine Dystopie, ein fiktives Unternehmen, das schon eine Weile am Markt ist und irgendwann auch neue Arbeitsweisen einführen möchte. Und das geht leider so ein bisschen schief. Aber da möchte ich noch gar nicht spoilern. Freue mich, dass Professor Dr. Carsten Samuli heute bei mir ist. Und wir reden nicht nur von New Worker zu New Worker, sondern auch von Vater zu Vater. Mich interessiert ja auch die Frage, wie wir die Arbeitswelt eigentlich auch so gestalten können, dass sie für unsere Kinder besser ist, menschenfreundlicher ist. Ich bin ja Vater von 3 Töchtern und wie ihr wisst, die werden hier ja auch so ein bisschen eingebunden. Ich habe auch die Idee entwickelt, irgendwann mal meine mittlere Tochter hier zu interviewen. Falls ihr darauf Lust hättet, könnt ihr mir ja mal ein Zeichen geben. Wie auch immer ihr das anstellt über LinkedIn oder E-Mail. So, und jetzt springen wir auch direkt rein in den Podcast mit Carsten. Viel Spaß und wir hören uns am Ende nochmal wieder. Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Carsten heute zu Gast ist. Moin.
Moin.
Ich bin ja heute in Berlin. Du bist auch in Berlin, ne? In deinem Arbeitszimmer.
Im Arbeitszimmer, was aber vor Berlin liegt, im schönen Brandenburg. Ja,
im schönen Brandenburg.
Wir sind ein bisschen außerhalb und da ist es schön grün und da kann man die Hitze ganz gut ertragen.
Wir haben eben schon gerade festgestellt, wir haben gestern einiges erlebt. Du warst auf einem großen Konzert, ihr musstet da wegkommen. Ich saß ein bisschen auf dem Trockenen. Wir hatten eine große Panne mit der Bahn, 6 Stunden von Rostock nach Berlin. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dass du die Zeit nimmst und dass wir heute mal sprechen können über New Work, auch über die Bücher, die du geschrieben hast, dein aktuelles Buch New Work Dystopia. Ich habe es gelesen, in einem Rutsch danach, davor ja Utopia auch gelesen. Mhm. Habe einige Fragen vorbereitet und wir haben auch schon festgestellt, wir sind ja beide Familienväter und ich glaube, wir haben auch beide ein 9-jähriges Kind gehabt, ne? Genau.
Ja.
Und unsere 9-Jährige, die ist die mittlere, die Mathilda, die spricht hier das Intro ein bei dem Podcast. Und wenn wir und freitags fahren wir dann, wenn die Folge rauskommt, zur Schule, dann hören wir immer noch so den Anfang vom Podcast. Ja. Und ich bitte meine Gäste immer, der Mathilda, 9 Jahre, mal zu erklären, was sie eigentlich so machen. Was würdest du ihr sagen?
Also, ich habe letztens tatsächlich meiner 6-jährigen Tochter erklärt, was ich denn so mache. Und sie war brutal enttäuscht, weil sie dachte immer, ich würde mich als Professor mit Dinosauriern beschäftigen. Und als sie dann verstanden hat, dass ich ein Professor bin, der sich mit Arbeit beschäftigt und wie man gute Arbeit so gestalten kann, dass der Gabriel zur Sparkasse gerne geht, da war sie schwer enttäuscht. Und das würde ich jetzt auch deiner Tochter so versuchen zu vermitteln. Ich versuche, so Forschung zu machen, dass dein Papa gerne zur Arbeit geht.
Und nebenbei malst du auch noch Bilder, wie in deinem neuen Buch zu sehen.
Ja, das war ein Ausrutscher. Ich habe ein Semester Malerei studiert und habe das dann tatsächlich, dieses Talent, vollkommen in die Freizeit geschoben. Und ja bisher nie beruflich genutzt und dann kam so eine Grippewelle tatsächlich im Dezember. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Das war nicht nur Corona im letzten Winter, sondern mit Grippe. Und wir hatten die Grippe so ungünstig verteilt, dass wir immer so nacheinander krank waren und waren dann 4 Wochen lang einfach platt. Und dann war immer der eine ein bisschen fitter als der andere oder die andere. Und dann haben wir irgendwann angefangen zu zeichnen. Und da purzelten diese Figuren aus meinem Hirn. Und dann habe ich mit den Holzbuntstiften der Kinder mein Buch illustriert. Und der Verlag hat es tatsächlich gedruckt. Bin immer noch beachtlich. Aber die haben es getan. Holzbuntstifte. Kunstwerke im Haufenbuch.
Besonders gut fand ich den Berater, der dann ja irgendwann ins Spiel kommt, mit dem Schnurrbart. Da kenne ich auch einige.
Also der Live-Blöckhunder.
Ja, genau. Aber ja, vielleicht nachher dazu.
Das ist eine besondere Type, ja.
Dieser Podcast heißt ja New Work Chat und als ich den begonnen habe, 2018, damals auch noch unregelmäßig, mittlerweile regelmäßig wöchentlich, da war das gerade so gefühlt mit New Work, dass das so richtig aufkam, auch durch die Medien, durch Xing, New Work Experience, Konferenz, Äpfelharmonie, wurde alles so langsam hochgebracht, auch durch die Digitalisierung, die in aller Munde war, aber noch vor Corona. Du beschäftigst dich ja auch schon lange mit New Work, mit dem Thema, wo das herkommt, bist damit viel unterwegs, hältst Vorträge. Was begegnet dir so, wenn du mit Leuten sprichst und auch wenn du mit Erwachsenen sprichst über New Work? Also ich erlebe ja heute auch so ein bisschen, dass einige auch schon genervt sind von dem Begriff und lass mich in Ruhe und ich mache Good Work und so weiter. Wie erlebst du das heute?
Also ich beschäftige mich echt schon lang mit dem Thema, habe mich dazu habilitiert zum Thema Empowerment und New Work und bin da seit 15 Jahren was das Thema Wissensentwicklung angeht in dem Bereich im Geschäft und bin auch momentan so ein bisschen überrascht. Also früher hat das niemanden so wirklich interessiert. Also so Bergmann und auch das Thema psychologisches Empowerment, das war vor 10, 15 Jahren absolutes Nischenthema. Und das ist dann doller geworden durch die Corona-Pandemie und aber in eine Art und Weise, die ja zum einen relativ stark banalisierend ist, dass auf einmal New Work mit Homeoffice gleichgesetzt wird. Das ist so dieser eine Trend der Banalisierung, wo halt eine Methode mit New Work assoziiert ist, die halt sehr, sehr alt ist. Also meine Vorfahren aus dem vorderen Hintertaunus, die haben halt Homeoffice betrieben. Die sind halt von ihrer Wohnstätte oben unten in die Werkstatt gegangen. Das ist für mich halt nicht irgendwie New Work. Und jetzt haben wir halt nochmal so eine Phase, wo das halt brutal instrumentalisiert wird, ne? Wo halt jeder Architekt, der vorher irgendwie Einfamilienhäuser gebaut hat, auf einmal Innenarchitekt geworden ist und New Work Offices plant oder die Geschäftsführung irgendwie 30% Miete einsparen möchte und auf einmal wird das auch New Work genannt, was man da im Raum so tut. Und das passiert mit ganz, ganz vielen Transformationsprozessen, dass da so ein Schleifchen drum gelegt wird, so ein Geschenkpapier und New Work ein Stück weit auch benutzt und damit auch beschmutzt wird als ein Geschenkpapier, um organisationale Transformationsprozesse irgendwie niedlicher klingen zu lassen. Das nervt zu Recht Menschen, die davon betroffen sind und Forscher, die das eigentlich anders erforschen und dann da stehen und denken so, hä? Was ist denn das jetzt?
Ja. Naja, es ist zumindest new für viele, was gerade alles so passiert, ob das jetzt die Räumlichkeiten sind, die Tools, die Anzahl der Tage möglicherweise. Und da ist natürlich irgendwie auch einfach, sich so einen Begriff zu schnappen und das irgendwie versuchen, vielleicht auch für sich selbst zu erklären. Aber wenn man natürlich auch nochmal schaut, wo der Begriff herkommt, dann merkt man ja, wie alt eigentlich New Work als Begriff schon ist. Wann bist du damit zuerst in Berührung gekommen und wie war das?
Ich würde jetzt gerne sagen, in den 70er, 80er Jahren als Frithjof Bergmann. später. Ich habe den Bergmann gelesen und habe mich mit ihm intensiver beschäftigt. Und das war schon so während meiner Doktorandenzeit, die jetzt wirklich schon ziemlich lange her ist. Und fand halt spannend, dass der zwar auf der gesellschaftlichen Ebene da Ideen entwickelt und eigentlich einen dritten Weg sucht zwischen Kommunismus und Kapitalismus und sehr philosophisch an das Thema herangeht, aber durchaus Zielsetzungen entwickelt, die im psychologischen Bereich liegen. Also von der gesellschaftlichen Ebene eigentlich auf die psychologische Ebene zielen. Der schreibt dann, dass Arbeit etwas werden soll, was Menschen stärkt, dass Menschen die Arbeit finden sollen, die sie wirklich, wirklich wollen. Er möchte den Taylorismus abschaffen und die Lohnarbeit, die Menschen halt versklavt und entfremdet auch von ihrer Arbeit. Da steckt auch ein bisschen Karl Marx drin und das habe ich wiedergefunden in dem psychologischen Empowerment-Konzept von Gretchen Spalzer, mit dem ich mich damals schon in der Diss ein bisschen beschäftigt habe, dann später in der Habil sehr viel stärker. Und war so der Verbindungspunkt, dass ich dachte, den Bergmann kann man eigentlich auch so ein bisschen in die psychologische Organisationsforschung hineinbekommen, denn darum hat er sich ja leider gar nicht bemüht. Also als Philosoph hat er geschrieben, und hat ein paar Ideen entwickelt, aber hat jetzt nicht operationalisiert, hat sich Gedanken gemacht, wie kann man das messen, und hat auch kein, ich sag mal, geschlossenes Konzept da irgendwie genutzt, was irgendwie Kontakt sucht zu anderen Disziplinen, die sich mit Arbeit beschäftigen. Da war er ziemlich singulär unterwegs.
Hast du ihn mal kennengelernt?
Nee, ich habe ihn dann irgendwann mal bei Xing dann gesehen, also wo er dann auf solchen Veranstaltungen aufgetreten ist. Ja, und dann habe ich wieder lieber sein Buch gelesen.
Aber die Frage steht vielleicht nochmal so ein bisschen im Raum, wie viel von seinem Erbe, er ist ja mittlerweile auch schon gestorben, aber wie viel von seinem Erbe und seinen Gedanken und seiner Utopie sind heute eigentlich auch noch relevant? Da gibt es natürlich die einen, die sagen, ja, das ist schön und gut, da kommt das so her, hat nicht mehr viel mit der heutigen Zeit zu tun. Andere sagen doch, das ist eigentlich genau das, worum es im Kern immer noch geht. Also hast du da eine Meinung dazu? Als Forscher betrachtest du natürlich Ursache, Wirkung. Aber du als Mensch, wie siehst du das?
Ich fange mit der Datenperspektive an, bevor ich zum Mensch komme. Also wir führen jedes Jahr dieses New Work Barometer durch und legen da verschiedene New Work Verständnisse PraktikerInnen vor. Und das sind so 600 Unternehmensvertretende, die da mitmachen. Und es sind vier Verständnisse, die wir unter anderem den Leuten vorlegen. Und das Verständnis von Bergmann hat da eigentlich ganz geringe Zustimmungsraten. Ne, häufig wird so herausgeschnitten dieses, was Menschen wirklich, wirklich wollen. Das wäre der Kern von Bergmann, aber die Abschaffung der Lohnarbeit und des Taylorismus gehörte auch dazu. Und das finden viele nicht so cool, vor allem Menschen, die Führungsverantwortung haben. Und das sehen wir ganz klar in den Daten, dass Führungskräfte keinen Bock darauf haben, dass die Leute nicht mehr für sie arbeiten, sondern selbstständig arbeiten. Die haben auch keinen Bock drauf, dass Leute selbst ihre Produkte herstellen. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mir selbst die Zahnpasta produziere, dann kaufe ich keine Zahnpasta mehr. Also da gehen mir durch das Konzept von Bergmann, wenn ich das wirklich durchziehe, erstens MitarbeiterInnen verloren und zweitens Kundinnen. Und das möchten nicht viele. Und jetzt komme ich zum Menschen. Ich finde da schon, also neben den psychologischen Zielsetzungen, die da irgendwie drinstecken, die wir in dem Empowerment-Konstrukt dann erforschen, ist das schon eine spannende Idee. Ne? Wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt nicht nur die Lohnarbeit, sondern Menschen produzieren auch selbstständig, vielleicht in kleinen Kollektiven, Dinge für den täglichen Verbrauch. Vielleicht wäre das auch tatsächlich etwas, was Menschen auch wieder zusammenbringt, was Menschen empowert. Wenn wir jetzt hier in der Straße in Brandenburg sagen, hey, wir zusammen bauen den Spielplatz, weil es gibt den 3D-Drucker, der uns hier hilft, oder wir zusammen produzieren Waschmittel oder was auch immer. Das sind schon ein paar spannende Sachen drin, aber es ist ein dritter Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus, diese Ursprungsidee von Bergmann, und deswegen ist es eine gesellschaftliche Transformation, die er wollte, und dafür bräuchte man erstmal Mehrheiten, die es so nicht gibt.
Erlebst du jetzt auch nach der Pandemie, was heißt, ich tue mich eigentlich fast schwer damit zu sagen, nach, wir sind, irgendwie gibt es es ja auch nach wie vor noch, aber zumindest ist der Lockdown vorüber. Erlebst du jetzt eigentlich einen Fortschritt, was auch eine New Work-Implementierung in Unternehmen angeht? Wir kommen damit auch so ein bisschen zu deinen Büchern. Wie weit sind wir eigentlich, auch wenn es darum geht, in den Unternehmen neu zu arbeiten? Ich erlebe es ja so, wir haben gelernt, mit den Tools umzugehen und wir fragen uns auch gerade, wann kommen wir ins Büro zurück und wann arbeiten wir zu Hause? Was macht das mit uns als Teams? Aber haben wir wirklich in dieser doch wiederum vergleichsweise kurzen Zeit gelernt, was das für uns bedeuten kann? Oder wo sind wir da?
Also ich sehe es so ein bisschen als Fortschritt und teilweise auch Rückschritt zugleich. Also das Thema Homeoffice ist explodiert und das wurde jetzt in Unternehmen erprobt. Das ist aber wirklich nur eine Facette, wenn überhaupt, von New Work. Und selbst die funktioniert derzeit nicht besonders gut. Also was wir jetzt so als Psychologinnen und Psychologen in Daten sehen, meine Güte, also das hat schon auch Auswirkungen auf die Innovationskraft von Teams. Das hat auch Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, wenn Menschen dann zu stark sozial isoliert sind und gar nicht mehr vor Ort dann auch mit ihren Kolleginnen und Kollegen zusammenkommen. Also ja, Licht und Schatten, und selbst der Bereich ist noch nicht so, dass er wirklich ausgereift und gut funktioniert. Ich habe letztens einen Artikel geschrieben, wo ich ein bisschen versucht habe, mal den Fokus auch wegzubekommen von dieser Individual- und der Unternehmensperspektive, weil die eine Richtung schreit, das Unternehmen muss das irgendwie festlegen, Betriebsvereinbarung. Auf der anderen Seite haben wir die Leute, die sagen, nee, jeder Mensch sollte das selbst festlegen, wann er irgendwie zur Arbeit kommt. Was halt vergessen wird, ist halt, dass auf der Teamebene in der Regel auch bei euch in der Sparkasse ganz viel dann auch Produktivität herrscht und gemeinsam Ziele erreicht werden müssen. Und da muss eigentlich das Team auch befähigt werden, empowered werden, um zu entscheiden, wie man dann eigentlich zusammenarbeitet. Und da sind wir auch noch nicht so weit. Ja, dass wirklich Führungskräfte das als ein Thema annehmen, Teams regelmäßig nach Kriterien entscheiden, wie müssen wir eigentlich für einen guten Team-Output in den nächsten 6 Wochen zusammenarbeiten. Und da forschen wir gerade relativ viel, um das auch nochmal besser sichtbar zu machen. Also selbst in dem Bereich, der momentan stark überall, das sehen wir im New Work Barometer, 80-85% der Unternehmen organisieren mittlerweile zumindest in Teilen die Arbeit hybrid, selbst in dem Bereich haben wir das noch nicht richtig gut bewältigt. Und dann sind wir noch nicht an den Sachen, die uns tatsächlich helfen könnten, dann auch langfristig die Zukunft der Arbeit gut zu bewältigen. Und dann kommen halt, das ist in meinem Beruf, in meinem Buch halt relativ stark, halt Beraterinnen und Berater auch sehr stark um die Ecke und haben schon eine nächste Methode irgendwie im Blick und verkaufen die an Unternehmen. Und ob das dann passt oder nicht, ist relativ egal. Wenn das Selbstbestimmungsthema jetzt irgendwie gerade im Portfolio drin ist, dann muss das jetzt auch die Sparkasse machen.
Ja, du hast ja dieses Buch New Work Utopia geschrieben. Da geht es ja um ein fiktives Unternehmen, das menschenfreundlich arbeitet, also New Work ernst nimmt und in verschiedenen Facetten interpretiert, aber auch gleichzeitig erfolgreich ist. Ich habe in diesem Podcast jetzt auch schon mit wirklich vielen gesprochen aus unterschiedlichen Organisationen, und dann geht es manchmal auch so um die Frage, was sind so gute Cases für New Work? Manchmal sind das dann aber so die kleinen Beratungen oder die kleineren Unternehmen, die dann mit Holokratie mal experimentieren, mit neuen Gehaltsmodellen, mit was auch immer. Dein Unternehmen, spricht man das eigentlich Stärkander aus? Oder?
Ja. Stärkander, ne? Stärkander ist schwedisch für empowernd.
Perfekt, ja. Und da sind es, glaube ich, 1000 Mitarbeitende, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Also ein großes Unternehmen.
Bisschen mehr, aber ja, genau. Und ja. In die Richtung geht's, ja.
Wie weit ist das denn weg von Unternehmen, die du auch so erlebst? Hast du sowas in der Richtung auch schon kennengelernt und sagst, das habe ich jetzt noch mal ein bisschen weiter gesponnen? Oder sagst du, das ist wirklich mehr so eine Richtung, über die wir mal mehr diskutieren sollten?
Ja. Also ich mag den Einzelfall als Organisationspsychologe gar nicht so dolle. Und mir geht das so tatsächlich auch so ein bisschen auf die Nerven, dass man immer wieder gefragt wird von Unternehmen, sag mir doch mal ein Unternehmen, was das schon macht. Dann machen wir das auch.
Wir fahren dann mal hin.
Oder Spotify-Modell, das scheint ja zu funktionieren, das machen wir jetzt auch. Und da gibt es so ein paar Probleme. Erstens, wenn ich jetzt irgendwie Spotify nachbaue, dann bin ich in 5 Jahren da, wo Spotify letztes Jahr war. Ne? Also dann habe ich 6 Jahre Distanz. Und das Zweite ist, ich weiß nicht, ob tatsächlich mit den individuellen Voraussetzungen in einer ökologischen Nische das eine tatsächlich dann auch in einem anderen Unternehmen funktionieren kann. Und das, was ich auch immer erlebe auf diesen großen Konferenzen, gehe da selten hin, aber ab und zu muss ich da mal hin, weil ich selbst einen Vortrag halte und dann halte ich einen Vortrag und versuche irgendwie Empirie darzustellen und der nächste Vortrag ist wieder N gleich 1, irgendein Unternehmen, was erzählt, wie Holokratie bei Ihnen mit 30 Leuten halt perfekt funktioniert und man merkt so, okay, da ist auch noch die Marketingleitung dabei und die Folien sind gut abgestimmt und das ist eher so ein Theaterschauspiel, wo alles dargestellt wird für die Arbeitgebermarke, was dann irgendwie gut auch ankommt. Deswegen, das war nicht meine Zielsetzung mit der Utopia. Ich wollte nicht irgendwie ein Unternehmen da vorstellen, was man so mal schnell nachbauen kann. Die Utopie stammt ja aus dem 16. Jahrhundert. Thomas Morus war da der Erste, der sich da wirklich so eine Idealwelt vorgestellt hat. Und die Utopie hat ein ganz klare Zielsetzung. Die Zielsetzung ist, die Gegenwart zu spiegeln, also auf Defizite in der Gegenwart dann auch hinzuweisen. Und schon der Thomas Morus hat sich damals über Arbeit Gedanken gemacht, über die Todesstrafe und was auch immer, die dann abgeschafft war auf dieser utopischen Insel, die halt Utopia hieß. Und so ist das auch in meinem Buch. Ich möchte einen Stimulus setzen, sodass Menschen im Unternehmen darüber nachdenken, wie sie eigentlich zusammenarbeiten. Das soll ein Innovationsimpuls sein und gleichzeitig die Gegenwart spiegeln. Und dafür habe ich dieses Sujet gewählt und habe ganz viel organisationspsychologische Forschung versucht, damit reinzupacken. Denn normalerweise schreibe ich halt so Paper, die englischsprachig sind und in so einem Journal veröffentlicht werden, was halt kein Mensch liest. Und hier habe ich dann auch noch die Chance genutzt, da ein bisschen was an wissenschaftlicher Expertise relativ einfach dann auch unter die Leute zu bringen. Aber Sterkande ist jetzt nicht das ideale Unternehmen N gleich 1, was jetzt alle nachbauen können. Das ist es nicht. Das ist nicht die Zielsetzung. Es ist ein Impuls, der gesetzt werden soll, sodass Unternehmen darüber nachdenken, wer sie denn eigentlich sind, was sie im Bereich New Work machen und was dann ihr eigener Weg sein könnte.
Und was mich natürlich auch sehr angesprochen hat, war das Thema Vereinbarkeit, was dort auch mit drin ist. Es gibt also auch eine Kita oder mehrere Kitas.
Ja.
Man ermöglicht da einiges. Finde ich als Vater natürlich cool, solche Ansätze. Habe auch von einem Coworking Space gelesen, in dem man als Eltern hingehen kann mit den Kindern. Ja. Die werden dann betreut. Also gibt's tolle Geschichten. Amerikanische Tech-Konzerne haben sowas auch schon seit einer Weile so auf dem Campus-Konzept mitgedacht. Und dann sind wir ja auch so ein bisschen schnell dabei zu sagen, es geht gar nicht nur um die Arbeit. Auch bei New Work geht es eigentlich auch um die Frage, wie wir unser Leben gestalten, wie wir also auch das Drumherum, das Private, das Familiäre mitdenken. Glaubst du, dass auch durch dein Buch, durch die Diskussion, dass es da auch einen Fortschritt mittlerweile gibt? Also dass Unternehmen sich da auch ein Stück weit mehr verantwortlich einfach fühlen und nicht nur sagen, so, wir haben jetzt ja die Flexibilisierung, Homeoffice, bitteschön.
Also die du meinst jetzt, ob es beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ob wir da durch die Utopia irgendwie vorangekommen
sind? Naja, was du vielleicht auch in den Diskussionen erlebst, was Unternehmen dir auch erzählen, mit denen du sprichst. Weil für mich gehört das eben zu New Work am Ende auch ganz stark dazu.
Ja. Impulsreich war, glaube ich, die Utopia jetzt nicht, dass es tatsächlich so breite Veränderungen dadurch gibt, obwohl sie toll gelesen wird und auch ich schon ein paar Reaktionen aus dem politischen Spektrum bekommen habe. Was ich ganz spannend finde, ist, dass in dem Buch habe ich ja selbst einen Platz. Und zwar, ich bin wissenschaftlicher Beirat dieses Unternehmens. Ich bin wissenschaftlicher Beirat von Sterkande. Und gerade an diesem Punkt, das ist der einzige Punkt, wo wo ich mich mit diesem Unternehmen auch im Konflikt befinde. Und das war bei Thomas Morus beispielsweise auch so, dass der Dinge mit eingebaut hat, wo er selbst eine andere Meinung dazu hatte und auch sagte und das auf der utopischen Insel dann auch kritisiert hat. Und mit den Serkander-Innen habe ich tatsächlich die unterschiedliche Meinung, dass sie sagen, okay, es reicht nicht, einfach nur gute Arbeit zu gestalten. Wir sind auch dafür verantwortlich, ein gutes Leben zu ermöglichen. Und ich sage aus meiner Perspektive, nö. Dafür bist du nicht verantwortlich als Unternehmen.
Was ist die Aufgabe?
Wir wollen unsere Rahmenbedingungen für gute Arbeit gestalten. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass auch eine Work-Work-Balance da ist, dass der Anteil an Kackaufgaben möglichst niedrig ist und der Anteil an empowernden Aufgaben sehr, sehr positiv dann auch vom Verhältnis ausgeprägt ist. Du bist aber nicht für das Lebensglück von Menschen verantwortlich als Unternehmen. Und das finde ich einfach zu viel. Und vielleicht möchte ich ja auch auch unglücklich mal sein an einem Tag. Und vielleicht hat das auch sehr viel mit mir selbst zu tun und nicht unbedingt immer mit dem Unternehmen. Und ich bin nicht so ein Freund von diesem, das machen eigentlich die StackhanderInnen auch nicht, von diesem Feel-Good-Management. Ja. Also, dass wirklich die Aufgabe des Unternehmens ist, dass alle sich irgendwie gut fühlen. Gut fühlen ist maximal unbestimmt. Es gibt sehr, sehr viele Emotionen, die Menschen haben können. Das weiß ich als Psychologe. Sehr undifferenziert. Und ich finde es auch okay, wenn auch mal vielleicht übergangsweise eine Aufgabe anspruchsvoll ist, stressig oder was auch immer, ne, eine Phase. Und da haben wir tatsächlich so ein bisschen auseinandergelegen. Wobei trotzdem die StackhanderInnen sehr, sehr viel dafür tun, dass eine Vereinbarkeit da ist zwischen den beruflichen Herausforderungen und den Herausforderungen, die man ansonsten im Leben hat, sodass das ein bisschen günstiger auch vereinbar wird.
Du hast gesagt, du hast auch schon aus dem Politikbereich Reaktionen bekommen. Das würde mich natürlich mal interessieren. Also stiftest du da auch zum Nachdenken an? Kriegst du da Feedback? Weil das wäre natürlich schön, wenn wir das nicht nur im wirtschaftlichen Kontext diskutieren. Ja. Ne?
Also auch Verwaltungen, große Bundesverwaltungen haben ja die gleichen Herausforderungen, sich zu organisieren. Die haben auch die gleichen Probleme, was Nachwuchsrekrutierung und so weiter angeht. Und dass die irgendwann auch auf die Idee kommen, mit dem Empowerment-Konstrukt zum Beispiel zu arbeiten, finde ich gut und auch logisch. Psychologisches Empowerment, also das Erleben von Sinn während der Arbeit, das Erleben von Selbstbestimmung während der Arbeit, das Erleben von Kompetenz und das Erleben von Einfluss, Macht, hat viele positive Konsequenzen. Die Leute sind arbeitszufriedener, mehr proaktive Verhaltensweisen. Die Kundenzufriedenheit nimmt zu, die Menschen sind weniger gestresst, weniger depressiv und committeter an die Organisation. Also sie verbleiben eher bei der Organisation. Und wir konnten in einer Superstudie nachweisen, über 5 Jahre, wo wir Leute begleitet haben, dass die Menschen auch später in Rente gehen. Und dass diese Zielsetzungen auch für den öffentlichen Dienst nach und nach relevant werden und auch für sehr große und sehr wichtige Teile des öffentlichen Dienstes in Deutschland finde ich sehr toll, weil ich den öffentlichen Dienst halt als ein Vorbild sehe. Also wenn eine große Behörde das hinbekommt oder das Landratsamt in Bad Ems das irgendwie schafft, dann strahlt das natürlich auch aus auf Mittelständler, auf andere. Und die Effekte sind natürlich auch toll. Ja, also dass vielleicht durch proaktivere Verhaltensweisen vielleicht auch der Beamte sagt, nee, da kümmere ich mich jetzt mal drum. Ich frage jetzt nicht erst den Chef, sondern ich mache das kriegen wir schon hin. Kommen Sie morgen nochmal wieder, dann ist das geschafft. Oder ich schicke es Ihnen zu.
Mhm. Ja, und dann hast du ein weiteres Buch geschrieben, New Work Dystopia, und hast nochmal den, man könnte fast sagen, entgegengesetzten Fall aufgemacht, Kaltenburg, also eine Organisation, die schon auch erfolgreich ist und Dinge ausprobiert hat und trotzdem aber auch dieses ganze Business-Theater durchspielt. Das, was wir in vielen Organisationen erleben, was ich auch kennengelernt habe, was vielleicht auch eine Zeit lang einen Zweck erfüllt hat möglicherweise. Und dann gibt's also diese Stelle, wo also dieser Berater auf die Bühne tritt auf einer IHK-Veranstaltung und irgendwie auch einen bleibenden Einfluss hinterlässt bei der Geschäftsführung von Kaltenburg. Erzähl mal, wie kamst du zu dem Buch und auch zu dieser Story? Möglicherweise eine, die du selbst auch schon ein paar Mal erlebt hast.
Ja, also die Utopie und die Dystopie sind Zwillinge. Während die Utopie tatsächlich vom Sujet her und von der Aufgabe her einen Zustand überzeichnet, so positiv, wie es ihn eigentlich gar nicht geben kann, macht die Dystopie das aus der negativen Perspektive. Also aus der negativen Perspektive wird ein gesellschaftlicher Zustand überzeichnet. Also es sind nicht nur Zombies, sondern tatsächlich, das ist die ursprüngliche Idee, wir überzeichnen einen Zustand so negativ, dass wir wieder den Spiegel dann auch haben für die Gegenwart. Also die Dystopie ist so ein bisschen der Evil Twin der Utopie. Und nach der Utopie hatte ich das Bedürfnis, auch nach gewissen Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass man vielleicht das Thema auch nochmal aus dieser Perspektive spiegeln sollte, weil mir doch echt viele Leute begegnet sind, die gesagt haben, lass mich bitte mit New Work in Ruhe. Wir haben gerade New Work gemacht und ich fragte danach, was war es denn? Ja, und es war sehr, sehr unterschiedlich, was unter dem Label dann in den Unternehmen lief, aber es war unterm Strich einfach ja, mittlerweile auch ein Synonym für einige Menschen geworden für gescheiterte Transformationsprozesse. Und dann habe ich mich intensiver beschäftigt, wie kommt das denn eigentlich zustande, und habe wieder zum einen halt dieses Schreiben gewählt, was eher praxisnah ist, indem ich ein Unternehmen erfinde, wo halt dann alles schiefläuft, was man so ja auch falsch machen kann beim Thema New Work. Und das fängt halt wirklich schon an, wie New Work zu diesem Unternehmen kommt. Da gibt's also den Alfred Kaltenburg, das ist ein Patriarch, der extrem ja stark die Zügel in seinem Unternehmen in der Hand hat, der seit Jahrzehnten da herrscht. Und
weißt du, an wen er mich erinnert hat? Ich weiß nicht, ob du den im Kopf hattest. Herrn Grupp.
Hm. Okay, die Assoziation habe ich schon 2-3 Mal gehört. Ja, aber es sind alles
Naja, natürlich klar, aber du beschreibst ja auch den Kleidungsstil, ne, und dieses auf Ordnung und so weiter. Aber gut, da kommen wir her sozusagen.
Ja, und die tragen viel Geschichte mit sich rum. Das ist ein Unternehmen, das immer wieder kämpfen um Anerkennung in Pirmasens, als damals noch Hersteller von Schuhen, kämpfen aber auch um das Überleben, weil nach dem Zweiten Weltkrieg die Schuhindustrie untergeht. Dann setzen die aufs Auto, schaffen es damit wieder in die Spur zu kommen und erfolgreich zu sein, indem sie Ledersitzbezüge für Autos herstellen. Und mittlerweile haben die ganz viele Tankstellen, produzieren auch Software für Tankstellen und für noch andere Autohäuser beispielsweise, und leben ein bisschen aus der Vergangenheit, und aber auch in der Art und Weise, wie sie halt Arbeit organisieren und wie aggressiv die dabei vorgehen. Und ich beschreibe in sogenannten Axiomen, das habe ich auch bei Stakande gemacht, relativ detailliert, mit welchen Arbeitsprinzipien die eigentlich unterwegs sind. Das verwundert mich immer, dass Unternehmen eigentlich ihre eigenen Arbeitsprinzipien, ihre eigenen Axiome, die sie so Grundüberzeugungen gar nicht so gut kennen, die beschreibe ich erstmal. Und dann kommt da auf einmal New Work in dieses Unternehmen. Und New Work kommt von außen. Die IHK in der Pfalz lädt ein, einmal im Jahr zum Neujahrsempfang, und da kommt der Live Blökunder. Der Leif Blökunder ist eine Figur, die ist besonders, der hat ganz viele Titel auch. Ich lese das mal vor, weil ich das selbst immer vergesse, deswegen muss ich in das Buch reingucken. Er ist Premium Agile Coach, New Work Evangelist, NLP Business Coach, Special Keynote, High Professional, Design Thinking Coach, Advanced Feel Good Manager, Creative Mindset und Business Mentor. Und dann kommen noch einige dazu. Der geht also so ein Wochenende ja auf irgendeinen Kurs, und dann hat er schon wieder die nächste Ausbildung, den nächsten Titel. Studiert hat er Theologie, also hat man ein ganz, ganz starkes auch Sendungsbewusstsein, schreibt sonntags früh immer seine Botschaften aus der Perspektive des Agile Elves, so heißt seine Unternehmensberatung. Und er tritt dort auf die Bühne und hat eigentlich für alles eine Antwort, ne? Also er beschreibt so die VUCA-Welt und macht den Leuten erstmal deutlich, was sich da alles verändert, und macht ihnen ganz viel Angst. Und die Mittelständler sitzen da und denken so, ach du Jemine, was passiert denn da alles?
Kodak-Quelle.
Ja, genau. Und dann kommt noch Blueberry oder was auch immer noch, irgendein Beispiel hinzu, was man schon tausendmal gehört hat. Ja, und macht den Leuten da Angst und hat dann gleichzeitig im Paket halt eine Lösung für all diese Herausforderungen. Das ist New Work. Und in seiner Interpretation ist New Work Agilität, ja, und agile Projektarbeit. Und das stellt er dann vor. Und der liebe Alfred geht dann zum Wein und zur Weinverkostung im Anschluss und hört dann, dass auch die ganzen anderen Kollegen da, die UnternehmerInnen auch schon New Work machen. Für den einen sind das Coachings, für den nächsten irgendwelche Leadership-Trainings, für den übernächsten ist es Homeoffice. Also die absolute Beliebigkeit des Begriffs. Und dann wird der Alfred schon so ein bisschen nervös und am nächsten Tag ruft er seinen Chefberater an, den Harald Hakon, und faxt dem dann 100 Unternehmensberater-Tage zu, also den Vertrag dazu. Und dann geht's los mit New Work. Und erstmal verflachen die Hierarchie, wollen also eigentlich für mehr Selbstbestimmung sorgen, so auf der Schauebene. In Wirklichkeit geht es aber darum, erstmal Kosten einzusparen mit New Work. Man muss nämlich dann einfach weniger Führungskräfte bezahlen. Und da fängt es schon an zu knirschen, schief zu gehen. Und so zieht sich das durch ganz, ganz viele New Work-Projekte, Vertrauensarbeitszeit, agile Projektarbeit, Homeoffice. Es wird ganz, ganz, ganz viel aus der Methode herausgedacht. Ganz stark instrumentell das eingesetzt mit Zielen, die eigentlich Effizienzziele sind. Man möchte eigentlich mit New Work Geld sparen. Und dem ganzen Buch ist so übertitelt dieser Shakespeare-Spruch, fair is foul, foul is fair. Alles, was im Bereich New Work eingesetzt wird, kann auch gegen Menschen eingesetzt werden. Es sind einfach nur Methoden, und ich kann auch die agile Projektarbeit einsetzen, so tun das die Kaltenburger, um die Leute mehr anzutreiben, um sie mehr zum Sprinten zu bringen. Und an sich ist New Work, so wie es momentan gelebt wird, aus dieser sehr starken methodischen Perspektive, nichts, was einfach nur gut ist. Es kann auch ganz furchtbar eingesetzt werden, um Menschen zu quälen. Es kommt halt schon auch darauf an, auf welches Ökosystem, auf welche Kultur und mit welchen auch Gedanken und Grundüberzeugungen wird sowas eingesetzt.
Ja, und also für mich unterscheidet es sich ja am Ende auch an der Frage, bestimmen wir das weiter in Anführungszeichen da oben, was es alles Neues geben soll? Oder beziehen wir die Leute mit ein und stellen die Frage auch mal ins Unternehmen rein, in die Teams hinein, wie wollen wir das gemeinsam gestalten? Das ist für mich dann am Ende das, was es unterscheidet. Ich habe aber ganz viel auch in dem Buch wiedererkannt, tatsächlich, also wie geht man mit Fehlern um, wie geht man mit Konflikten um, oder dieses Statussymbol beschäftigt sein, der Tisch ist immer voll. Also die Frage ist am Ende natürlich, wie Unternehmen da überhaupt rauskommen oder wie man da anfangen kann. Und stellen sich vielleicht auch einige, die jetzt zuhören, denn das sind ja ganz starke auch Gewohnheiten über Jahrzehnte, ne? Und dann gibt's immer so die Berater und Beraterinnen, die von außen kommen mit ihrer Agenda. Manchmal hinterlassen die auch verbrannte Erde und verbrennen auch das Thema sogar manchmal. Aber wie kann man denn jetzt auch wirklich anfangen, wenn man sagt, wir wollen uns New Work mal anschauen? Wie findet man so einen eigenen Weg?
Naja, indem man New Work halt nicht aus einer Methode denkt, sondern erstmal aus der Zukunft heraus. Ich halte es für ganz wichtig, weil dieses Adjektiv New auch in New Work steckt, dass man erstmal Zukunftsdiagnostik betreibt. Also dass man sich erstmal damit beschäftigt, wo wollen wir denn eigentlich mit dem Thema hin? Also in den nächsten 3, 4, 5 Jahren, wo soll uns denn New Work hinbringen? Und nicht einfach eine Methode einsetzt, weil die ING das irgendwie gerade macht mit der agilen Projektarbeit, müssen wir das in der Sparkasse irgendwie auch tun. Und das ist für mich eigentlich der erste Schritt, dass man Zukunftsdiagnostik betreibt und sich auch einen Nordstern dann auch sucht und sich darauf einigt, wo wollen wir eigentlich damit hin. Und der nächste Schritt ist, zu prüfen, welche organisationspsychologischen Voraussetzungen brauchen wir denn eigentlich, um diese Zukunft erreichen zu können. Und dann kommt der Schritt, dass man sich mit dem Ist-Zustand beschäftigt. Wo stehen wir denn gerade als Sparkasse? Wo stehen wir gerade als Produzent von Zahnbürsten oder was auch immer? Und diese Ist-Diagnose, die wird vollkommen, ja, dann auch häufig in den Unternehmen unterlassen. Du hast jetzt eben gesagt, ja, man muss irgendwie mit den Leuten das aktivieren und denen sprechen. Ja, aber erstmal braucht man Diagnostik. Und der erste Schritt ist erstmal, ja, zu schauen, beispielsweise, wie empowered sind denn eigentlich bei uns die Leute? Also man kann Empowerment hervorragend messen mit einem Fragebogen, normorientierte Fragebögen, die hervorragend auch Vergleiche zulassen, dass man den Wert, den Empowerment-Wert von einem Unternehmen dann vergleichen kann mit 1000 anderen und dann schauen kann, wie stark nehmen unsere Leute eigentlich Sinn, Selbstbestimmung, Einfluss, Kompetenz auch wahr. Und dann hat man erstmal auch ein Feedback, welche dieser Dimensionen ist denn vielleicht bei uns das Problem? Und vielleicht gibt es ja auch Bereiche im Unternehmen, wo die Menschen schon empowered sind, wo man die auch einfach mit Transformationen auch in Ruhe lassen kann. Und dann würde ich tatsächlich dann erst in den Dialog eintreten, also in den Dialog und dann ernsthaft wirklich mich mit den Leuten unterhalten. Hey, wir haben diese Empowerment-Profile bei euch jetzt festgestellt. Warum habt ihr denn so wenig Sinn erleben in der Bank? Was ist denn das Problem tatsächlich in dem Bereich? Und warum ist das bei den Kunden, bei den Geschäftskunden anders als im Investmentbanking oder was auch immer. Und dann geht man in den Dialog mit den Gruppen, die sehr viel Empowerment erleben haben, wo es gut läuft und mit denen, wo man wenig Empowerment erleben festgestellt hat. Und dann fängt man an, methodisch dann weiterzumachen. Und das bedeutet, dann kommt erst ganz zum Schluss die Auswahl von Interventionen, die Auswahl von Methoden, Praktiken, Regelveränderungen, soziostrukturellen Veränderungen, die dann ja eingesetzt werden, um die Situation zu verbessern. Es ist ähnlich eigentlich wie beim Arzt. Ich kenne das nicht beim Arzt, dass man irgendwie reinkommt und der Arzt einem sagt, ohne vorher mal Untersuchungen zu machen, okay, dich operiere ich jetzt irgendwie am linken Lungenflügel. Und das passiert in dem Praxisbereich der Organisation sehr, sehr stark, dass der Berater oder irgendwer anders reinkommt und sagt, so, wir machen jetzt mal agile Projektarbeit oder Hologratie oder Soziokratie oder betriebliches Vorschlagswesen oder was auch immer. Ja, und so handeln halt häufig Novizen. Also das wissen wir aus der Expertiseforschung. Menschen, die halt noch nicht so lange im Geschäft sind, sich noch nicht so gut auskennen, die setzen irgendwas ein, ja, laufen einen Weg, scheitern, kommen wieder an den Anfangspunkt zurück, scheitern wieder. Und das wäre auch alles in Ordnung, wenn das irgendwie Maschinen wären. Aber es sind halt einfach Menschen, die diese Transformationsprozesse zu ertragen haben, die dann auf einmal agil arbeiten müssen, die auf einmal in der Holokratie landen oder in anderen Strukturen und wo es halt einfach häufig gar nicht passt, weil die psychologischen, die organisationspsychologischen, die kulturellen Voraussetzungen vielleicht für diese Methoden gar nicht da sind.
Schaut euch die Bücher unbedingt mal an, New Work, Utopia, Dystopia. Du hast ja auch noch ein Buch davor geschrieben. Da müssen wir ein andermal drüber sprechen.
Oh ja.
Schreibst du denn gerade schon das nächste?
Ich habe meiner Familie tatsächlich eine Buchpause versprochen, weil die Bücher sind einfach nichts, was leider im wissenschaftlichen Bereich heutzutage irgendwie gutiert wird, sondern ich werde gemessen daran, wie viel peer-reviewed paper ich schreibe und nicht wie viele Bücher. Die Bücher sind irgendwie Freizeitbeschäftigung, was so obendrauf kommt. Ich mache das super gern, aber das findet auch teilweise ein bisschen in der Freizeit statt. Und da habe ich jetzt meiner Familie versprochen, dass ich mal 2 Jahre Buchpause mache. Gleichzeitig habe ich aber auch noch einen kleinen Schlupfwinkel mir erhandeln können. Mein erstes New Work Buch, was ich 2016 geschrieben habe, das gibt es in der 3. Auflage mittlerweile. Und ich habe erlaubt bekommen von meiner Familie, dass ich jetzt die 4. Auflage über den Sommer herausbringen darf. Das heißt, ich darf das Buch noch mal ein bisschen aktualisieren. Und das ist auch notwendig, weil alle 2 Jahre, 3 Jahre haben wir in ganz vielen Bereichen auch neuere Forschungsbelege. Und da muss ich wirklich das Kapitel Homeoffice oder agile Projektarbeit auch nochmal umschreiben, weil wir einfach jetzt da neue Ergebnisse dazu haben. Und das fände ich auch ganz wichtig, dass Menschen ja sich das auch häufiger mal anschauen, was es denn eigentlich für Forschungsergebnisse gibt, die über N gleich 1 sind, also über den Einzelfall hinausgehen, wo man vielleicht auch ein bisschen generellere Handlungsempfehlungen daraus ableiten könnte.
Ja, wir werden es verfolgen, packen alles in die Shownotes. Kannst du abschließend noch ein Buch mit uns teilen, das dich beeindruckt oder beschäftigt hat?
Ich lese gerne althistorische Bücher. Es gibt ein Buch, das nennt sich Der Geist auf dem Thron und das beschäftigt sich damit, was passiert ist nach dem Tod von Alexander dem Großen. Und da habe ich sehr viel gelernt und das Buch habe ich mehrmals schon gelesen. Ich habe sehr, sehr viel davon gelernt, wie sich Krieg einfach immer weiter verselbstständigt, wenn es denn Söldner gibt. Und die kämpfen da einfach 50, 60 Jahre noch weiter gegeneinander, die ehemaligen Generäle zuerst, dann die Nachkommen. Und ich fand das extrem gut geschrieben und faszinierend. Ja, was passiert, wenn einmal so viel Waffen verfügbar sind, wenn so viele Soldaten verfügbar sind, die daran gewöhnt sind, dann auch zu plündern und so weiter. Und wie solche Dinge einfach niemals aufhören. Und ja, eher was Dystopisches, obwohl ich eher, glaube ich, einen utopischen Charakter habe. Ich fand das sehr schade zu sehen, dass das immer und immer wieder wiederholt wird in unserer Geschichte. Der Geist auf dem Thron. Und jeder argumentiert damit, na, ich bin der Nachfolger von Alexander, ich führe ja eigentlich sein Werk fort und jeder denkt, er wäre ein Engel und wäre da ja, der Menschheit dann das Heil irgendwie bringt. Und in Wirklichkeit geht es einfach um Macht und ja, um Krieg.
Und in Unternehmen geht es ja auch ganz viel um Macht, aber das müssen wir beim nächsten Mal besprechen.
Da gibt es
Erstmal
auch
vielen,
gute Forschung dazu, zur Mikropolitik
ja,
in Organisationen. Ja.
das machen wir auf jeden Fall gerne mal. Ich danke dir erstmal für den Moment, Carsten.
Gerne.
Schön, dass du uns ein bisschen auch Appetit gemacht hast. Also für die, die das vielleicht noch nicht gelesen haben, das lohnt sich wirklich und die sind auch nicht zu dick. Also die kann man sehr gut auch
Ja.
an 2, 3 Wochenenden, sage ich mal, lesen.
Hast du
Ja,
denn einen
und
Tipp, Gabriel? Das würde mich mal interessieren. Was würdest du denn der Leserschaft empfehlen? Erst die New Book Utopia zu lesen oder erst die Dystopia? Also was?
Ich würde erst die Utopia auch lesen, weil die
Ja?
Dystopia ist genau eigentlich die Zeit, in der wir jetzt so sind, dass viele schon Erfahrungen gemacht haben
Ja.
und das jetzt mal wirklich kritisch betrachtet werden muss.
Mhm.
Also du machst da ein schönes Feld auf, finde ich. Und jetzt kann man auch mal schauen, wo man sich so selbst verortet und hoffentlich sich selbstkritisch dann mal damit befassen. Und also ich würde es tatsächlich in der Reihenfolge auch empfehlen, wie du es geschrieben hast und bin gespannt, was als nächstes kommt. Viel Erfolg in diesem Sinne weiterhin und viel Gesundheit.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, auch für dich und deine Familie. Alles Gute.
Danke, danke. Bis bald. Mach's gut, ne?
Ciao.
Ciao. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Feedback wie immer gerne an mich. Schreib mir eine E-Mail über meinen Blog. Meine Webseite kommt ihr da easy auch zum Kontakt, gabrielrath.com oder einfach über LinkedIn. Ihr könnt dort auch gerne eine Anfrage stellen, also connecten und mir auch gerne euer Feedback einfach schreiben. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr mögt, supportet den Podcast, bewertet ihn mit ganz, ganz vielen Sternen. Bei Apple Podcasts könnt ihr das tun. Die meisten hören ja offensichtlich über Apple Podcasts, sagt mir zumindest mein Hosting-Dienst Podigy. Und wo auch immer ihr das hört, also wenn ihr die Chance habt, den Podcast zu bewerten oder auch eine kleine Rezension zu schreiben, dann macht es gerne. Das hilft uns auf jeden Fall für die Sichtbarkeit oder für die Reichweite, wie man so schön sagt. Und da möchte ich euch gerne auf die Shownotes noch hinweisen. Da findet ihr die Links zu Carsten, zu Carstens LinkedIn, zu seinem Buch oder seinen Büchern besser gesagt. Und auch zu Minds and Matches, das ist die Agentur für SpeakerInnen der neuen Arbeitswelt. Dort könnt ihr auch mich buchen. Ich habe in meinem Vortrag die wichtigsten Learnings aus 5 Jahren New Work Chat Podcast zusammengestellt und erzähle diese New Work-Geschichten in meiner neuen Keynote. Wenn es euch interessiert, ihr noch jemanden sucht auch für eure Veranstaltung, dann kommt gerne auf mich zu, auf die Website von Minds and Matches. Könnt mich natürlich auch gerne direkt anhauen, dann stelle ich den Kontakt her. So viel dazu. Ich wünsche euch erstmal alles Gute, bleibt gesund vor allen Dingen und bleibt connected.